Horst Gungel von der Buddhistischen Gemeinschaft Gelnhausen liest aus der Lebensgeschichte des Buddha vor, heute den Abschnitt Buddhas Erleuchtung, Mythos und Wirklichkeit. Zum Mythos. Was Erleuchtung eigentlich ist, darüber besteht zwischen den Religionen keine Einigkeit. Im Buddhismus wird das als Erwachen bezeichnet, was der Buddha damals in jener Vollmondnacht im Mai vor mehr als 2500 Jahren erreicht hat, nämlich vollkommene Einsicht, insbesondere in die drei Wesensmerkmale, alles abhängig entstandenen. Nämlich erstens Dukkha, die Tatsache, dass die Dinge nicht letztendlich zufriedenstellend sind. Dann zweitens Anicca, Vergänglichkeit. Und drittens Anatta, Wesenslosigkeit. Es gibt keinen festen Wesenskern. Diese Einsicht, die er dort hatte, erfolgte nicht nur auf intellektueller Ebene, sondern auf einer Weisheitsebene, die den Erleuchteten vollständig verändert, die ihn folglich durchdringt, die dazu führt, dass sein oder ihr ganzes Denken, Reden und Handeln Ausdruck dieser Wahrheit ist. Das ist der Kern von Erwachen. In einer solch nüchternen Beschreibung klingt dieses ungeheuerliche Ereignis banal. Wir werden uns seiner Tragweite da nicht wirklich bewusst. Daher haben alle Religionen Mythen, die ihre zentralen Botschaften überhöhen. Nehmen wir die Religion des Christentums. Da kennen vermutlich alle von uns vier große Mythen. Den Schöpfungsmythos, also die Sache mit Adam und Eva, den Mythos von der Sintflut, den Geburtsmythos Jesu, also die Weihnachtsgeschichte, und schließlich den Mythos von der Kreuzigung und Auferstehung des Heilands. Das sind schöne Mythen, das ist große Literatur, das gilt es als neidlos anzuerkennen. Das Problem beginnt allerdings dann, wenn uns jemand erzählen will, das sei ein genauer Tatsachenbericht. Das müsse alles wörtlich genommen werden. Die Bibel sei schließlich das authentische Wort Gottes. Der Glaube daran ist Christenpflicht. So verwandelt man Mythen in Dogmata. So wird aus etwas, was die Menschen inspirieren kann, etwas, weswegen man Menschen verfolgen kann. Glücklicherweise sind die großen christlichen Glaubensgemeinschaften in Deutschland von dieser Auffassung abgekommen. Es gibt jedoch auf der Welt evangelikale Christen, die noch immer dieser mittelalterlichen Auffassung anhängen. Und es gibt auch einzelne Christen, ich weiß nicht wie viele, die immer noch dieser vorkritischen Auffassung anhängen. Ein besonders erschreckendes Beispiel war Roland Kochs frühere hessische Kultusministerin Karin Wolf, die allen Ernstes noch im 21. Jahrhundert, nämlich im Jahr 2007, die Vorschrift erlassen hat, im Biologieunterricht müsste neben der Evolutionstheorie auch die Schöpfungsgeschichte gelehrt werden, damit kein Widerspruch zwischen den Fächern Religion und Biologie bestünde. Zum Glück ist die Theologie, wie sie an deutschen Universitäten gelehrt wird, heutzutage eine wirkliche Wissenschaft und weiß zwischen historischen Tatsachen und Mythen zu unterscheiden. Auch im Buddhismus gibt es Mythen. Die beiden bekanntesten sind der Mythos von den vier Ausfahrten, den habe ich schon in einer früheren Geschichte erzählt, und der Mythos von der Nacht des Erwachens. Auch das sind schöne Mythen. Auch das ist große Literatur. Und sie haben sogar noch eine Besonderheit. Sie sind augenscheinlich vom Buddha selbst erzählt worden. Der Buddha war ein großer Kommunikator. Er kommunizierte den Dharma auf verschiedene Weisen. Erstens durch scharfsinnige Analysen. Zweitens durch praktisches Handeln. Drittens, manchmal kommuniziert er einfach durch sein Schweigen. Und viertens durch Gedichte. Er sprach tatsächlich manchmal in Versen. Und fünftens durch Mythen und Symbole. Dass der Buddha auf so unterschiedliche Weise zu kommunizieren in der Lage war, erwähne ich jetzt nur wegen des letzten Punktes, genauer wegen der Mythen. Oder um ganz genau zu sein, wegen eines Mythos, des Mythos vom Erwachen. Ich möchte diesen Mythos jetzt erzählen. Und ich möchte ihn untersuchen im Lichte der Psychologie von Carl Gustav Jung. Und ich will vor allem klar machen, dass wir eins nicht machen sollen, nicht machen dürfen. Mythen mit historischen Ereignissen verwechseln. Wunderbare Literatur zu Dogmen verkommen lassen. Denn genau das tun leider auch manche Buddhisten und Buddhistinnen. Hier also der Mythos von der Erleuchtung des Buddha, wie dieser ihn selbst darlegte. In diesem Mythos hatte Gotama, denn ein Buddha war der Siddhartha Gotama damals noch nicht, als er in der Meditationshaltung unter dem Baum des Erwachens saß. Damals hatte er genau 4 Begegnungen, so sagt der Mythos. Da die erste Begegnung mit Mara. Der Auftritt Maras, das ist die Verkörperung des Bösen. Wir können ihn in etwa mit dem Satan, der ja auch eine mythologische Figur ist, also mit dem Satan des Christentums vergleichen. Mara gefiel natürlich nicht, dass Gotama sich anschickte, die Erleuchtung zu erreichen. Also schickte Mara seine Heerscharen, üble Dämonenhorden, ekelerregende, grässliche Gestalten ins Feld. Das wird in der buddhistischen Kunst sehr plastisch dargestellt. Sie sind teils Mensch, teils Tier mit grausigen Fratzen und fletschenden Zähnen. Manche davon sind mit Knüppeln bewaffnet, andere schwingen Messer oder Schwerter. Sie werfen Steine, schleudern Speere und schießen Pfeile in Richtung des meditierenden Gotama. Doch alle diese Waffen erreichen Gotama nicht. Sobald die Geschosse die Aura erreichen, die Gotama umgibt, verwandeln sie sich in duftende Blüten, die auf den Meditierenden herabregnen. Gotama aber verweilte mit ruhigem Lächeln in Meditation. Daraufhin beschloss Mara, eine andere Taktik anzuwenden, und er schickte seine wunderschönen Töchter. Ihre Namen sind Genuss, Lust und Leidenschaft. Und sie tanzt mit all ihrer Verführungskunst nackt vor Gotama, der sie jedoch völlig stoisch ignoriert. Betrachten wir uns diesen ersten Teil des Mythos, in dem als Widersacher Mara auftritt, im Lichte der modernen Psychologie. C.G. Jung spricht von Archetypen, und er benennt 4 solche Archetypen. Der erste Archetyp ist der Schatten. Das ist der dunkle Doppelgänger, der die verdrängte Seite der Persönlichkeit symbolisiert. Und was finden wir in dieser dunklen Seite der Persönlichkeit? Es sind Hass und Begierde. Dementsprechend befühlt dieser Schatten der negativen Seite der Person über die angreifenden Dämonen, das Symbol des Hasses, und über die drei Frauen namens Gier, Lust und Leidenschaft als Symbol für Gier, für Verlangen. Wir sehen also, wie im noch unerleuchteten Gotama der Schatten versucht, Macht über die Person zu bekommen. Wie Abneigung und sexuelles Verlangen versuchen, Einfluss zu nehmen. Beide, Verlangen und Abneigung, sind auch die ersten beiden Meditationshindernisse. Doch Gotama weiß, mit diesen Hindernissen umzugehen. Er übt die Meditation der Metta-Bhavana, der liebenden Güte. Und dadurch wird alle Abneigung, aller Hass, alle Wut in Metta, in Liebe, in Zuneigung verwandelt. Daher verwandeln sich diese Geschosse der Dämonen in wunderschöne Blüten. Das ist eine ausgezeichnete, bildnerische, mythologische Darstellung des Erfolgs der Metta-Bhavana, der Meditation der liebenden Güte. Und was geschieht mit den auftretenden Tendenzen von Lust und Leidenschaft? Nun, Gotama nimmt sie weder begierig auf, noch bekämpft er sie aktiv. Denn wie jeder psychologisch Geschulte weiß, was wir bekämpfen, das verstärken wir. Gotama aber ignoriert sie einfach. Und so bekommt Mara, bekommt der Schatten, keine Macht über ihn. Und wenn wir uns den Mythos von der Erleuchtung, den uns der Buddha selbst erzählt hat, weiter anhören, dann werden wir feststellen, dass da noch drei weitere Figuren auftreten. Und wir werden feststellen, dass es in der Tat die drei anderen Archetypen sind, die C.G. Jung benennt. Sie tauchen sogar in der gleichen Reihenfolge auf wie bei Jung. Daraus schließe ich, dass entweder der Buddha die 2500 Jahre später erschienenen Schriften Jungs gelesen haben muss, was zugegebenermaßen ziemlich unwahrscheinlich ist, oder dass Jung den Mythos von der Erleuchtung des Buddha kannte und diesen zur Grundlage seiner zentralen Lehre von den Archetypen machte. Oder aber als dritte Möglichkeit, dass sowohl der Buddha als auch Jung ganz hervorragende Psychologen waren, die aufgrund analytischer Kenntnis des menschlichen Geistes zu den gleichen Ergebnissen kamen. Obgleich beide aus völlig anderen Epochen und Kulturen stammen. Sehen wir uns nunmehr also die drei anderen Archetypen C.G. Jungs an. Nämlich, als zweites kommen dann die Anima, also die weiblichen Anteile des eigenen Selbst. Wäre der Buddha eine Frau, dann hätten wir einen Animus gehabt, die männlichen Anteile. Dann als nächsten Archetypen den weisen Alten und schließlich das ideale Selbst, man nennt es auch der jugendliche Held. Und hören wir, wie diese vom Buddha in seiner Erleuchtungsmythos dargestellt werden. Also die zweite Begegnung. Hier erscheint die Erdgöttin. In dem Mythos von der Erleuchtung gibt sich Mara noch nicht geschlagen. Er weiß, dass es neben Verlangen und Abneigung noch ein drittes Meditationshindernis gibt. Vichikitsa, was man mit skeptischen Zweifel oder Unentschlossenheit, die Unwilligkeit, sich festzulegen oder Mutlosigkeit umschreiben kann. Und Mara, respektive der Schatten, fordert Gotama heraus, indem er sagt, sag mal, was bildest du dir eigentlich ein, dass du glaubst, du könntest hier und jetzt erleuchtet werden? Du, ein ganz gewöhnlicher Mensch. Weißt du denn nicht, dass dazu die ganz breite Basis an Ethik, an Tugendhaftigkeit über viele Leben hinweg nötig ist? Doch Gotama antwortet ihm: In meinen bisherigen Leben habe ich alle Vollkommenheiten geübt. Die Vollkommenheit des Gebens, die Vollkommenheit der Moral, die Vollkommenheit der Geduld, die Vollkommenheit der Energie im Verfolgen des Guten, die Vollkommenheit der Meditation und die Vollkommenheit der Weisheit. Ich bin jetzt soweit, Erleuchtung zu erlangen. Doch damit gibt sich Mara, also der Schatten, der innere Zweifler, nicht zufrieden. Er spielt den Anwalt, der sich mit diesen angeblichen Erscheinungen an früheren Leben nicht zufrieden geben will und verlangt: Gotama, bring mir einen glaubwürdigen Zeugen, der all das bezeugen kann über diese vielen Jahrhunderte, Jahrtausende in der Vergangenheit. Natürlich ist sich Mara sicher, dass kein Augenzeuge auftreten kann, der dies für all die vergangenen Jahrhunderte bezeugen kann. Und dann geschieht etwas, was wir an vielen Buddha-Figuren sehen können. An allen Figuren, bei denen der Buddha mit der rechten Hand den Boden berührt. Die sogenannte Erdberührungsgeste. Der Buddha berührt also die Erde und aus dieser erhebt sich, genau wie Mutter Erda in Wagners Ring der Nibelungen, die Erdgöttin und kein geringerer als unser aller Mutter. Der Planet Gea, die Erde, legt Zeugnis ab. Sie sagt: Die ganze Zeit über bin ich hier gewesen. Mögen die Menschen kommen und gehen, die Erde bleibt immer bestehen. Ich habe alle seine früheren Leben gesehen. Hunderttausende seiner Leben habe ich gesehen. Und in allen hat er die Vollkommenheiten geübt. Dieser Mann ist würdig, ein Buddha zu sein. C.G. Jungs Archetyp der Anima verkörpert die weiblichen Aspekte eines Mannes. Wäre der Buddha eine Frau gewesen, dann wären natürlich seine männlichen Aspekte durch einen Animus verkörpert worden. Also die Anima. Und welche andere Frau wäre wohl in der Lage, die weiblichen, die mütterlichen Aspekte eines Vollkommenen zu verkörpern, wenn nicht unser aller Mutter, unser Planet, Gea, die Erde, die Trägerin der Evolution? Kommen wir nun zum dritten Archetypen, dem weißen Alten. Und wenn wir uns fragen, welcher wäre denn würdig, diese Aspekte des Buddha zu verkörpern, hättet ihr eine Idee? Schauen wir mal. Nachdem also alle Hindernisse, Verlangen, Abneigung und skeptischer Zweifel überwunden waren, wurde Gotama zum Buddha, zum Erwachten, zu einem Erleuchteten. Aber er stellte fest, dass das, was er erfahren hatte, doch sehr schwierig, sehr komplex, ungemein tiefgründig war. Und, so der Mythos, er fragte sich: Diese Wahrheit, diese höchste Realität, die ich entdeckt habe, die ist so abstrakt, so schwierig zu erkennen, so erhaben, dass gewöhnliche Menschen, deren Augen von Staub der Unwissenheit und der Leidenschaft bedeckt sind, sie nicht sehen und wertschätzen können. Deswegen ist es möglicherweise besser zu schweigen und nicht in die Welt hinauszugehen, um zu predigen. Und nun erscheint natürlich der Archetyp des weißen Alten in Gestalt von keinem geringeren als Brahma Sahampati, der im Glauben der Hindus, also der damaligen Menschen in Indien, den Schöpfergott verkörpert. Und dieser erhabene Gott Brahma, der Schöpfer, trat ehrfürchtig und mit gefalteten Händen vor den Buddha und sprach: Bitte predige, verkünde die Wahrheit. Es gibt Wesen, deren Augen mit nur wenig Staub bedeckt sind. Sie werden deine Worte schätzen und ihren folgen. Und mit seinem Weisheitsauge, wie es heißt, blickte der Buddha nunmehr weit in das Universum. Und er sah alle Wesen als Lotusblumen in verschiedenen Entwicklungsstadien in einem Teich. Lotussamen, die noch ganz unten im Schlamm waren. Lotusknospen, die ins klare Wasser emporragten. Und solche, die sich vom Licht der Sonne angezogen, über die Wasserfläche erhoben und aufblühten. Und er sagte: Um derer willen, deren Augen mit nur wenig Staub bedeckt sind, die wie halb erblühte Lotusblumen sind, werde ich den Dharma predigen, auf dass er ihnen der Sonne gleich zum Aufblühen verhilft. Wir kommen zum vierten Archetyp. Das ist die Sache mit der Schlange. Der Buddha saß, so heißt es, noch 7 Wochen, eine heilige Zahl, wie es sich für einen Mythos gehört, unter dem Baum der Erleuchtung. Also von Mai bis Mitte Juli, dem Beginn der Regenzeit. Dann kommt aus dem Unterholz eine Riesenschlange. Es ist der Schlangenkönig Mujjalinda. Er windet sich 7-mal, wieder die heilige Zahl 7, um den Buddha und schirmt ihn mit seinen 7, wieder mal die 7, mit seinen 7 Köpfen vor dem Regen ab. Auch eine häufig bildnerisch dargestellte Episode. Schließlich legt sich der Regen, die Schlange zieht sich etwas vom Buddha zurück und häutet sich. Hervor tritt ein wunderschöner 16-jähriger Jüngling, Mujjalinda, der 4. von Jungsarchetypen, das ideale Selbst oder der jugendliche Held. Natürlich haben wir im Regen den alten Taufritus. Wir haben die Schlange, die sich häutet und sich somit transformiert. Als Symbol für den neuen Menschen, den Vollkommenen, als Symbol für die Transformation des unvollkommenen Menschen in einen Buddha. Eine Schlange taucht übrigens auch in einem anderen Mythos auf, der Geschichte von Adam und Eva. Dort symbolisiert sie Sünde. Und auch im Buddhismus symbolisiert die Schlange Hass. Doch diese Schlange hier, die hat Metta, liebende Güte, geübt. Sie hat den Buddha beschützt. Daher ist sie nicht wie im Christentum, das etwas, das ihr ewige Verdammnis droht, sondern sie kann sich aufgrund ihrer Taten transformieren. Sie wird somit das Symbol des idealen Selbst, des Helden. Mujjalinda steht für die Transformation zur Buddhaschaft. Die gehäutete Schlange. Die Schlange verkörpert aber auch das, was im tantrischen Buddhismus das Feurige genannt wird und bei den Hindus Kundalini oder Schlangenenergie. Beides verkörpert in den 7 Chakren oder Kraftzentren, die 7 psychischen Zentren, aus denen die Kundalini-Energie, die Schlangenenergie aufsteigt. Die Verkörperung dieser unbewussten Energie in Mujjalinda verneigt sich vor dem Buddha. Das bedeutet, alle Kräfte des Unterbewussten ordnen sich dem erleuchteten Geist unter. Vollkommene Integration, vollkommene Harmonie. Der vollkommene Körper Mujjalinda symbolisiert die vollkommene geistige Einheit. Die Archetypen haben ihren Zweck erfüllt. Sie waren auf der Ebene des Menschen unsere ständigen Begleiter. Dieser Einaber, Gotama von Shakya, war jetzt kein Mensch mehr, sondern hatte die nächste Evolutionsstufe erklommen. Er war zum Buddha geworden. Dieser Mythos ist die vollkommene mythologisch-psychologische Umschreibung eines sehr, sehr hohen spirituellen Prozesses. Und vermutlich konnte auch nur ein Erleuchteter in der Lage sein, diese dichterische Meisterleistung zu vollbringen, einen solchen Mythos zu erzählen. Die Geschichte heißt Buddhas Erleuchtung, Mythos und Wirklichkeit. Das war der Mythos. Jetzt kommen wir zur Wirklichkeit. Denn neben dieser mythischen Schilderung des Erleuchtungserlebnisses hat der Buddha in Lehrgesprächen mit den Mönchen sehr häufig das beschrieben, was in jener Vollmondnacht im Mai, die heute als Vesaka bezeichnet wird und als höchster buddhistischer Feiertag gilt, was damals geschah. Zunächst erläutert er die meditative Vorbereitung, die er aufgrund der ersten vier meditativen Vertiefungen erreichte. Ich zitiere jetzt wörtlich aus dem Pali-Kanon, was der Buddha da sagte. Er sagte: Als ich nun feste Nahrung gegessen und meine Stärke wiedererlangt hatte, da trat ich ganz abgeschieden von Sinnesvergnügen, abgeschieden von unheilsamen Geisteszuständen, in die erste Vertiefung, das erste Jhana ein. Das von anfänglicher und anhaltender Hinwendung des Geistes begleitet ist und verweilte darin. Ich verweilte mit Verzückung und Glückseligkeit, die aus der Abgeschiedenheit entstanden ist. Aber jenes angenehme Gefühl, das in mir erschien, drang nicht in meinen Geist ein und blieb nicht dort. Mit der Stillung der anfänglich und anhaltenden Hinwendung des Geistes trat ich alsdann in die zweite Vertiefung ein. Die innere Beruhigung und Einheit des Herzens ohne anfängliche und anhaltende Hinwendung des Geistes enthält. Und ich verweile darin mit Verzückung und Glückseligkeit, die aus der Konzentration entstanden sind. Aber jenes angenehme Gefühl, das in mir erschien, drang nicht in meinen Geist ein und blieb nicht dort. Mit dem Verblassen der Verzückung, in Gleichmut weilend, achtsam und wissensklar, vollkörperlich erlebter Glückseligkeit, trat ich alsdann in die dritte Vertiefung ein, von der die Edlen sagen, glückselig verweilt derjenige, der voll Gleichmut und Achtsamkeit ist und verweilte darin. Aber jenes angenehme Gefühl, das in mir erschien, drang nicht in meinen Geist ein und blieb nicht dort. Mit der Überwindung von Glück und Schmerz und dem schon früheren Verschwinden von Freude und Trauer trat ich in die vierte Vertiefung ein, die aufgrund von Gleichmut weder Schmerzhaftes noch Angenehmes und Reinheit der Achtsamkeit in sich hat und verweilte darin. Aber jenes angenehme Gefühl, das in mir erschien, drang nicht in meinen Geist ein und blieb nicht dort. Ende dieses Zitates. Das war gewissermaßen die Vorbereitung für die dann anschließende Einsichtspraxis. Hier nun versucht Siddhartha Klarheit über frühere Existenzen zu erlangen. Und er berichtet. Ich zitiere wieder aus dem Pali-Kanon. Als mein konzentrierter Geist auf solche Weise geläutert, klar, makellos, der Unvollkommenheit ledig, gefügig, nutzbar, stetig und unerschütterlich war, richtete ich ihn auf das Wissen von der Erinnerung an frühere Leben. Ich erinnerte mich an viele frühere Leben. Das heißt an eine Geburt, zwei Geburten, drei Geburten, vier Geburten, fünf Geburten, zehn Geburten, 20 Geburten, 30 Geburten, 40 Geburten, 50, 100, 1000, 100.000 Geburten, viele Äonen, in denen sich das Weltall zusammensog, viele Äonen, in denen sich das Weltall ausdehnte, viele Äonen, in denen sich das Weltall zusammenzog und wieder ausdehnte. Dort wurde ich so und so genannt, war von solcher Familie, mit solcher Erscheinung, solche Art war meine Nahrung, so mein Erleben von Glück und Schmerz, so meine Lebensspanne. Und nachdem ich von dort verschieden war, erschien ich woanders wieder. Auch dort wurde ich so und so genannt, war von solcher Familie, mit solcher Erscheinung, war meine Nahrung solcher Art, so mein Erleben von Glück und Schmerz, so meine Lebensspanne. Und nachdem ich von dort verschieden war, erschien ich hier wieder. So erinnerte ich mich an viele frühere Leben mit ihren Aspekten und Besonderheiten. Das war das erste wahre Wissen, das ich zur ersten Nachtwache erlangte. Zitat Ende. Siddhartha setzte sich also mit einem im hinduistischen Indien damals wichtigen Gedanken, dem der Wiedergeburt, auseinander. Er fasste diese Erkenntnis später in dem Satz zusammen: Es gibt Wiedergeburt, aber niemanden, der wiedergeboren wird. Niemanden, der wiedergeboren wird. Da ist keine Identität zwischen dem Gestorbenen und dem Wiedererschienen. Der Grund dafür ist, dass die genetische Disposition, ebenso wie die sozialisatorischen Einflüsse, für jeden Menschen anders sind. Es kann also keine Identität zwischen einem Gestorbenen und einem später Wiedergeborenen geben. Aber gibt es dennoch eine Verbindung zwischen einem Gestorbenen und, sagen wir, seinem Nachfolgermodell? Das zu ergründen blieb der Kontemplation in der nächsten Nachtwache vorbehalten. Siddhartha berichtet, und ich zitiere ihn wieder wörtlich: Als mein konzentrierter Geist auf solche Weise geläutert, klar, makellos, der Unvollkommenheit ledig, gefügig, nutzbar, stetig und unerschütterlich war, richtete ich ihn auf das Wissen vom Sterben und Wiedererscheinen der Wesen. Ich sah mit dem himmlischen Auge, das geläutert und dem menschlichen überlegen ist, die Wesen sterben und wiedererscheinen, niedrige und hohe, schön und hässliche, in Glück und Elend. Ich verstand, wie die Wesen ihren Handlungen gemäß weiterwandern. Diese geschätzten Wesen, die sich im Körper, Sprache und Geist übel benommen haben, die die Edlen geschmäht haben, die falsche Ansichten hatten und diesen in ihren Taten Ausdruck verliehen, sind bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode in Umständen, die von Entbehrungen geprägt sind, wieder erschienen und an einen unglücklichen Bestimmungsort, in Verderbnis, ja sogar in der Hölle. Aber jene geschätzte Wesen, die sich mit Körper, Sprache und Geist wohlbenommen haben, die die Edlen nicht geschmäht haben, die richtige Ansichten hatten und die sie in ihren Taten Ausdruck verliehen, sind bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode an einem glücklichen Bestimmungsort wieder erschienen, ja sogar in der himmlischen Welt. So sah ich mit dem himmlischen Auge, das geläutert und dem menschlichen überlegen ist, die Wesen sterben und wieder erscheinen, niedrige und hohe, schön und hässliche, in Glück und Elend, und ich verstand, wie die Wesen ihren Handlungen gemäß weiterwandern. Das war das zweite wahre Wissen, das ich zur zweiten Nachtwache erlangte. Zitat Ende. In der ersten Nachtwache hatte Siddhartha, der werdende Buddha, den Begriff Wiedergeburt ergründet und damit den Grundstein für die Überwindung des hinduistischen Prinzips der Seelenwanderung gelegt. Nunmehr ergründete er, worin die teilweise Identität eines Geborenen mit einem Verstorbenen besteht. Und er kommt dabei zu einer Neuinterpretation des Karma-Gesetzes. Das beschreibt der Buddha, so werde ich ihn von hier ab nennen, aber nicht als eine Theorie, als eine Kopfgeburt, sondern als etwas, das er mittels des himmlischen Augens gesehen habe. Also als etwas, das nur aufgrund langer, tiefer und erfolgreicher meditativer Praxis möglich ist. In der dritten Nachtwache, als bereits der neue Tag zu dämmern beginnt, erkannte der Buddha. Und jetzt kommt abermals ein wörtliches Zitat, nämlich über das, was in der dritten Nachtwache geschah, im dritten Teil dieser Nacht. Als mein konzentrierter Geist auf solche Weise geläutert, klar, makellos, der Unvollkommenheit ledig, gefügig, nutzbar, stetig und unerschütterlich war, richtete ich ihn auf das Wissen von der Vernichtung der Triebe. Ich erkannte unmittelbar der Wirklichkeit entsprechend, das ist Dukkha. Ich erkannte unmittelbar der Wirklichkeit entsprechend, das ist der Ursprung von Dukkha, von unangenehmen und leidvollen. Und ich erkannte unmittelbar der Wirklichkeit entsprechend, das ist das Aufhören von Dukkha, von unangenehmen. Ich erkannte unmittelbar der Wirklichkeit entsprechend, das ist der Weg, der zum Aufhören von Dukkha führt. Und ich erkannte unmittelbar der Wirklichkeit entsprechend, dies sind die Triebe. Ich erkannte unmittelbar der Wirklichkeit entsprechend, das ist der Ursprung der Triebe. Und ich erkannte unmittelbar der Wirklichkeit entsprechend, das ist das Aufhören der Triebe. Ich erkannte unmittelbar der Wirklichkeit entsprechend, das ist der Weg, der zum Aufhören der Triebe führt. Als ich so wusste und sah, war mein Geist vom Sinnentrieb befreit, vom Werdetrieb und vom Unwissenheitstrieb. Als er so befreit war, kam das Wissen. Mein Geist ist befreit. Ich erkannte unmittelbar, Geburt ist zu Ende gebracht. Das heilige Leben ist gelebt. Es ist getan, was getan werden musste. Darüber hinaus gibt es nichts mehr zu tun. Dies war das dritte wahre Wissen, das ich zur dritten Nachtwache erlangte. Die Unwissenheit war vertrieben und wahres Wissen erschien. Die Dunkelheit war vertrieben und Licht erschien. Wie es in einem geschieht, der umsichtig, eifrig und entschlossen lebt. Ende dieses Zitat. Im Upanishad-Sutta, das den Stufenweg zur Erleuchtung im buddhistischen Sinn, also zum Erwachen, beschreibt, ist das Erwachen der vorletzte Schritt. Er wird dort als Vimukti, das heißt Befreiung, bezeichnet. Danach folgt jedoch noch ein weiterer Schritt, der dort Asavakayanjana genannt wird, Wissen um die Zerstörung der Triebe. Man ist also nicht nur erwacht, man erkennt auch, dass die menschlichen Triebe überwunden sind, dass man die Evolutionsstufe erreicht hat, die wir Buddha nennen. Genau das wurde hier beschrieben. Genau das ist das Ergebnis der dritten Nachtwache. Der Buddha war nunmehr erleuchtet, aber blieb noch einige Zeit an dem Ort, an dem er diesen entscheidenden Schritt erreicht hat. Er wusste, dass er das Höchste erreicht hat, was man erreichen kann. Aber für einen spirituellen Menschen stand nun eine weitere Frage im Raum, die uns vielleicht merkwürdig erscheint. Es war die Frage: Wen oder was kann ich verehren? Zur Spiritualität gehört hier auch Devotion, also die hingebungsvolle Verehrung des Höheren. In Indien waren dies üblicherweise die Götter, was man in etwa mit den christlichen Engeln vergleichen kann. Wenn man aber weiterentwickelt ist als die Götter, was bleibt dann noch? Die abrahamitischen Religionen, also Christentum, Judentum und Islam, verehren den Schöpfer. Die Katholiken verehren Heilige. Aber wen soll ein Buddha verehren? Und der Buddha fand eine Lösung. Er verehrte den Dharma, die Lehre, die die Wirklichkeit wirklichkeitsgemäß beschreibt, und das Übungssystem, das dorthin führt. Also die Wissenschaft, die der Buddha entwickelt hat, den Dharma. Und der Buddha fand dort, wo er sich befand, noch etwas, das er verehren konnte. Er verehrte den Baum, und dem er das Erwachen erreicht hatte, den Bodhi-Baum. Er blieb 7 Wochen an diesem Ort und verehrte diesen Baum. Alles geschieht in Abhängigkeit von Bedingungen, von unzähligen Bedingungen. Eine der Bedingungen, unter denen er Erwachen erlangt hatte, war dieser Baum. Er hatte ihm Schatten gespendet. Der Baum produzierte auch das, was wir alle benötigen: molekularen Sauerstoff. Und hätte Sushatha nicht den Baumgeist, der ihrer Meinung nach in diesem Baum wohnte, verehrt, so hätte er möglicherweise nicht überlebt. So ist auch dieser Baum ein Mosaikstein in dem Beziehungsgeflecht, das zum Erwachen führte. Daher wird dieser Baum Bodhi-Baum genannt. Daher verehrte der Buddha diesen Baum. Nach den 7 Wochen der Verehrung war es soweit. Der Buddha begann das zu tun, was er die nächsten mehr als 40 Jahre tat. Er verkündete den Dharma, die Wissenschaft, die zur Befreiung, zur Erleuchtung, zum Erwachen führt.